Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt, schreibt Teresa von Avila. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu der Quellgrundsendung über die Karmelitin und Mystikerin Teresa von Avila, deren Fest wir diese Woche am 15. feierten. Mein Name ist Maria Linnig. Ich gehöre zur Gemeinschaft von Notre-Dame-de-Vie, die die Spiritualität des Karmel mitten in der Welt leben möchte und dort mit einem ganz normalen Berufsleben verbindet. Die Karmelitin Teresa von Avila oder besser Teresa von Jesus, wie ihr Ordensname heißt, ist als erste Frau in der Kirche von Papst Paul VI. Zur Kirchenlehrerin erhoben worden. Das heißt, sie wird der ganzen Kirche an die Hand gegeben, weil sie nicht nur den Priestern und Ordensleuten, sondern uns allen etwas sagen kann. Mater Spiritualium, Mutter der geistlichen Menschen, wird sie auch genannt, weil sie geistliche Wege aufzeigt, auf denen wir zu einer tiefen Freundschaft mit Gott, ja zur Heiligkeit, gelangen können. Woher nahm diese Frau des 16. Jahrhunderts dieses Wissen? Sie hatte zwar Lesen und Schreiben gelernt, was im damaligen Spanien ein Privileg der wohlhabenden Leute war, jedoch als Frau konnte sie weder Theologie studieren, noch durfte sie überhaupt eine Bibel besitzen. Im Vorwort ihres Werkes Weg der Vollkommenheit gibt sie uns Auskunft darüber. Sie schreibt: Ich werde nichts sagen, was ich nicht aus Erfahrung von mir oder anderen weiß oder vom Herrn im Gebet zu verstehen gegeben bekam. Ähnliches sagt sie auch in ihrer Autobiografie, die den Titel Das Buch meines Lebens trägt. Ich werde nichts sagen, was ich nicht vielfach selber erfahren hätte. So sind Teresas Werke keine theoretischen Abhandlungen, sondern spiegeln eine lebendige, eine wirklich gelebte Erfahrung wider. Als gute Psychologin weiß Teresa, dass wir uns leicht über uns selbst irren können. Deshalb ließ sie, die immer auf der Suche nach der Wahrheit war, ihre Erfahrungen auch immer von Theologen daraufhin überprüfen, ob sie mit der Heiligen Schrift und mit der Lehre der Kirche in Einklang standen. Nicht von vornherein schon selber Recht haben zu wollen, obwohl sie selber sehr wohl wusste, was sie wollte, ist sicher auch ein Zeichen ihrer Demut, jener Tugend, von der sie an einer Stelle sogar sagt, dass es für uns nichts Wichtigeres als die Tugend gibt. Durch sie lässt sich der Herr alles abbringen, was wir uns nur von ihm wünschen. Auch ist sie die Salbe für unsere Wunden. Demut bedeutet für Teresa, wie sie selber sagt, in der Wahrheit zu leben. Das heißt, die Dinge so zu erkennen, wie sie sind. Sich selber zum Beispiel nicht zuschreiben zu wollen, was in Wirklichkeit unverdientes Geschenk Gottes an uns ist. Teresa schreibt in ihrem Spätwerk Die innere Burg: Das aber scheint mir sehr nützlich zu sein, damit ihr versteht, wie es unseren Herrn beglückt, dass wir uns selbst erkennen und uns immer bemühen, auf unsere Armut und Armseligkeit zu bauen und dass wir nichts haben, was wir nicht empfangen hätten. Demut hat für Teresa, die sich der Würde des Menschen sehr bewusst ist, nichts mit ungesunder Selbstabwertung zu tun, sondern mit realistischer Selbsteinschätzung. Demut, Wahrheit und Selbsterkenntnis gehören für Teresa untrennbar zusammen. Wie können wir dahin gelangen, uns selber wahrhaft zu erkennen? Auch darauf gibt Teresa uns eine klare Antwort. Sie schreibt in der Inneren Burg: Meines Erachtens kommen wir mit der Selbsterkenntnis an kein Ende, wenn wir uns nicht auch bemühen, Gott zu erkennen. Beim Anblick seiner Größe mag uns unsere Unzulänglichkeit aufgehen. Und beim Anblick seiner Reinheit werden wir unseren Schmutz sehen. Bei der Betrachtung seiner Demut sehen wir, wie viel uns fehlt, um demütig zu sein. Einige Zeilen weiter ruft sie uns zu: Darum sage ich, dass wir unsere Augen auf Christus, unser Gut, richten sollen. Von daher, wie auch von seinen Heiligen, werden wir die wahre Demut lernen. Dann wird der Verstand veredelt und die Selbsterkenntnis wird nicht kriecherisch und verzagt machen. Sich selber zu erkennen und demütig zu sein, bedeutet für Teresa keineswegs, dass wir in ständiger Selbstanalyse um uns selber kreisen und über unseren Unzulänglichkeiten verzweifeln sollen. Nein, im Gegenteil. Demut, die verzagt und niedergeschlagen macht, ist keine wahre Demut. Teresa lädt uns ein, auf Jesus Christus zu schauen. Der Herr selber schenkt uns die wahre Demut, die mit Frieden und mit Vertrauen in seine helfende Hand einhergeht. Was für ein guter Freund, Herr meiner Seele. Wer hat denn Worte, um verständlich zu machen, was du denen schenkst, die auf dich vertrauen, und was diejenigen verlieren, die in Selbstverfangenheit verbleiben, ruft Teresa in ihrer Autobiografie aus. Etwas weiter berichtet sie: Es setzte viel größere Liebe und viel mehr Vertrauen zu diesem Herrn ein, als ich ihn sah, wie zu einem, mit dem ich beständig im Gespräch war. Ich sah, dass er, obwohl er Gott war, Mensch war, der sich über die Schwächen der Menschen nicht entsetzt, sondern Verständnis hat für uns armselige Leute, die wegen der ersten Sünde, die wieder gut zu machen er kam, so vielen Stürzen ausgeliefert ist. Ich kann mit ihm umgehen wie mit einem Freund, obwohl er doch Herr ist. Teresa hält immer beide Pole im Gleichgewicht. Einerseits ist sie sich dessen bewusst, dass Christus Gott, also der Allmächtige und Transzendente, der die Welt unendlich übersteigende ist. Deshalb nennt sie ihn oft auch seine Majestät. Andererseits sieht sie auch, dass Gott uns Menschen zugewandt ist und für uns wahrhaft Mensch geworden ist. So bezeichnet sie ihn auch sehr häufig als guten Freund. In ihrer Autobiografie ruft sie aus: O unendliche Güte meines Gottes, wie gewiss ist es doch, dass du den Menschen erträgst, der es erträgt, dass du bei ihm bist. Was für ein guter Freund bist du, Herr. Wie verwöhnst und erträgst du ihn dauernd und erwartest, dass er sich deiner Art angleicht und erträgst in der Zwischenzeit seine. Du rechnest ihm die Zeiten an, in denen er dich liebt, und ein Augenblick von Reue lässt dich die Beleidigung vergessen, die er dir angetan hat. Einige Kapitel weiter versichert sie: Der Herr hilft und gibt Kraft. Er versagt nie. Er ist ein echter Freund. Dieser unser Herr ist es, durch den uns alle Wohltaten zukommen. Was wollen wir denn mehr von einem so guten Freund an der Seite, der uns in den Mühen und Bedrängnissen nicht im Stich lässt, wie es die von der Welt tun. Glückselig, wer ihn wirklich liebt und ihn immer neben sich hat. Letztendlich ist es Gott allein, der Teresas Durst nach wahrem Glück stillen kann. Dieses Verlangen nach absolutem, unvergänglichem Glück beseelte sie bereits als Kind. Als sie 7 Jahre alt war, stiftete sie ihren nur wenig älteren Bruder Rodrigo dazu an, mit ihr in das Land der Mauren zu gehen, um dort als Märtyrer für den christlichen Glauben zu sterben und so ganz schnell zu Gott zu gelangen. Die Lektüre von heiligen Legenden hatte sie auf diese Idee gebracht. Als ihr Onkel sie unterwegs fand und wieder nach Hause brachte, soll Teresa als Grund für ihr Ausreisen angegeben haben: Ich will Gott sehen. Die Karmelitin Teresa wird später rückblickend darüber berichten, wie beeindruckt sie von den heiligen Legenden war, in denen immer wieder davon die Rede war, dass die Höllenstrafen bzw. das Glück im Himmel ewig andauern. So schreibt sie über sich und ihren Bruder: Es geschah immer wieder, dass wir viel Zeit mit Gesprächen darüber zubrachten und es gefiel uns, oftmals zu sagen, für immer, für immer. Indem wir uns das lange Zeit hindurch vorsagten, gefiel es dem Herrn, dass ich mir schon in meiner Kindheit der Weg der Wahrheit tief einprägte. Mit Weg der Wahrheit meint Teresa die Erkenntnis, dass alles Geschaffene in Wirklichkeit vergänglich ist und nur Gott ewiges Glück zu schenken vermag. Diese Erfahrung wird Teresa immer wieder in ihrem Leben machen. Sei es im Negativen, wenn sie sich zu sehr den Dingen der Welt zuwendet und innere Leere empfindet, oder auch im Positiven, wenn sie Gott an die erste Stelle setzt und dabei spürt, dass Gott allein genügt, wie es in einem Gedicht heißt, das sie oft betrachtete. Teresa lädt uns ein, diesem Freund, der allein unseren Durst nach Ewigkeit stillen kann, absolut zu vertrauen. Sie schreibt: Glaubt mir, dass es am sichersten ist, nur zu wollen, was Gott will, der uns besser kennt als wir selbst und der uns liebt. Geben wir uns in seine Hände, damit sein Wille an uns geschehe. Glückselig, wer ihn wirklich liebt und ihn immer neben sich hat, hörten wir vorhin Teresa von Avila sagen. In besonders intensiver Weise ist dies der Fall beim inneren Beten, das Teresa, wie eingangs bereits erwähnt, in ihrer Autobiografie so definiert: Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen. Einfach, um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Ja, die Liebe Gottes geht unserer Kontaktaufnahme mit Gott schon voraus. Seine Liebe ist uns gewiss. Und sie macht es uns erst möglich, ihn ebenfalls zu lieben, ihn als unseren Freund wahrzunehmen. Mit einem Freund ist man gerne etwas länger und oft zusammen. Teresa nennt aber auch das Wörtchen allein. Sie legt Wert darauf, mit dem göttlichen Freund allein zu sein. Das heißt, ganz für ihn da zu sein. Damit will sie aber keineswegs sagen, dass wir uns nicht mehr um unseren Nächsten kümmern sollen, wie wir später sehen werden. Wenn wir uns in einen stillen Winkel zurückziehen, um für die Zeit des Betens allein zu sein, dann deshalb, weil es uns hilft, unseren Blick wirklich auf Christus zu richten, uns möglichst wenig von anderen Dingen ablenken zu lassen und so in freundschaftlichen Austausch mit Christus zu treten. Wie ist es möglich, bei ihm zu verweilen? Es ist deshalb möglich, weil er immer bei uns ist, weil er in uns wohnt. Wir brauchen nur in uns zu gehen und durch den Glauben und die Liebe mit ihm in Kontakt zu treten. Für Teresa kommt das geistliche Leben einer fortschreitenden Verinnerlichung gleich, einem immer tieferen und beständigeren Kontakt mit dem, der wahrhaft in unserem Innersten wohnt. Zu dieser Auffassung ist Teresa erst nach und nach gelangt. Hören wir, was sie in ihrer Autobiografie darüber sagt. Anfangs war ich in einer gewissen Unwissenheit befangen. Ich wusste nämlich nicht, dass Gott in allen Dingen ist. Und es schien mir unmöglich, dass er mir so innig gegenwärtig sei, wie es mir vorkam. Doch konnte ich den Glauben nicht aufgeben, dass Gott mir wirklich gegenwärtig ist, da ich meinte, seine persönliche Gegenwart fast klar in mir erkannt zu haben. Ungelehrte sagten mir zwar, Gott sei uns bloß durch seine Gnade gegenwärtig. Aber ich konnte es nicht glauben, weil mir, wie gesagt, schien, er selbst sei in mir gegenwärtig. Diese Ungewissheit war mir schmerzlich. Da half mir aber ein sehr gelehrter Mann aus meinem Zweifel. Dieser sagte mir, dass Gott wirklich in mir gegenwärtig sei. Christus wartet nur darauf, dass wir ihm Gesellschaft leisten. Teresa schreibt dazu im Weg der Vollkommenheit. Glaubt mir, ihr solltet euer Möglichstes tun, um nie von der Seite eines so guten Freundes zu weichen. Wenn ihr euch daran gewöhnt, immer bei ihm zu sein, wenn er sieht, dass ihr es aus Liebe tut und ihn dadurch erfreuen möchtet, könnt ihr ihn sozusagen gar nicht mehr aus eurer Nähe vertreiben. Und sie fährt fort. Wenn ihr fröhlich seid, betrachtet ihn als den Auferstandenen. Kommen Prüfungen über euch oder seid ihr traurig, so betrachtet ihn im Garten Gethsemane. Ihr könnt auch zu ihm sprechen, wenn ihr ihn nicht nur anschauen möchtet. Damit meine ich jedoch keine fertigen Gebete, sondern ein freies Sprechen, wie es euch eben zumute ist. Teresa gibt im Anschluss daran ein ganz praktisches Beispiel. Wir können festhalten, um Jesus Gesellschaft zu leisten, braucht man weder großartige Gedanken zu haben, noch schöne Formulierungen zu suchen. Es genügt, sich mit ganz einfachen Worten an ihn zu wenden. Es ist eine ganz einfache Gebetsweise, die jedermann möglich ist. Es ist, wie Teresa schreibt, die Gebetsweise, auf die alle am Anfang, in der Mitte und am Ende des geistlichen Weges zurückgreifen sollen. Es ist ein ganz ausgezeichneter und sicherer Weg, bis der Herr uns zu anderen, übernatürlichen Dingen geleitet. Nun wird sicher der ein oder andere sagen, so einfach ist das bei mir nicht. Ich bin dauernd abgelenkt. Ich befinde mich trotz meiner Bemühungen in großer Trockenheit und scheine nur meine Zeit zu verlieren. Teresa kannte diese Schwierigkeiten auch. Sie rät uns, dennoch durchzuhalten, aber ohne uns Gewalt anzutun. Sie schreibt: Der Herr will nur, dass wir ihn bitten und uns bewusst machen, dass wir in seiner Gegenwart sind, da er schon weiß, was wir brauchen. Etwas Mühsames zu tun, schadet eher, als es nützt. Mühsam nenne ich jegliche Gewalt, die wir uns antun wollen, so wie es mühsam wäre, den Atem anzuhalten. Die Seele soll sich, wie sie nur kann, in größter Unbekümmertheit um ihren eigenen Vorteil und in größter Ergebung in Gottes Willen lieber den Händen Gottes überlassen. Tue er mit ihr, was er will. In Bezug auf die ungewollten Ablenkungen sagt sie an anderer Stelle: Glaubt nicht, dass es darum ginge, an nichts anderes mehr zu denken und dass alles verloren wäre, wenn ihr euch ein wenig ablenkt. Ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, dass es nicht darauf ankommt, viel zu denken, sondern viel zu lieben, wenn man auf diesem Weg große Fortschritte machen will. Was euch also dazu anregt, mehr zu lieben, das tut. Teresa möchte uns im Grunde genommen keine bestimmten Gebetsmethoden oder Übungen an die Hand geben, sondern sie will uns nur ganz einfach zu einer gelebten Liebesbeziehung zu Gott ermutigen. Alles, was zu einer Vertiefung dieser Beziehung beiträgt, dient dem geistlichen Fortschritt. Unter Liebe versteht Teresa allerdings keine sentimentalen Gefühle, die, wie man meinen könnte, das Beten immer begleiten würden. Nein, um dies klarzustellen, fährt sie fort: Vielleicht wissen wir aber nicht, was Lieben ist, worüber ich nicht sehr erstaunt wäre, denn es besteht nicht in der größten Wonne, sondern in der größten Entschlossenheit, Gott in allem zufriedenstellen zu wollen. Mit anderen Worten, seinen, Gottes Willen zu tun. Aber was will Gott von uns? Teresa schreibt: Der Herr verlangt von uns nur diese zwei Dinge: Liebe zu seiner Majestät und zum Nächsten. Das ist es, woran wir arbeiten müssen. Wenn wir die in aller Vollkommenheit beobachten, tun wir seinen Willen. Und so werden wir mit ihm vereint sein. Das sicherste Zeichen, ob wir diese beiden Dinge halten, ist meines Erachtens die treue Einhaltung der Nächstenliebe. Denn ob wir Gott lieben, kann man nie wissen. Die Liebe zum Nächsten erkennt man aber sehr wohl. Und seid sicher, je mehr ihr euch da vorankommen seht, umso mehr tut ihr es auch in der Gottesliebe. Denn die Liebe, die seine Majestät für uns hegt, ist so groß, dass er als Lohn für die Liebe, die wir dem Nächsten entgegenbringen, auch die zu seiner Majestät tausendfach wachsen lässt. Daran kann ich nicht zweifeln. Teresa geht sogar so weit, ihren Mitschwestern zu sagen: Wenn du eine Kranke siehst, der du ein wenig Linderung verschaffen kannst, dann mache es dir nichts aus, diese Andacht beim Beten zu verlieren und ihr dein Mitgefühl zu zeigen. Für Teresa sind Gottes und Nächstenliebe untrennbar miteinander verbunden. Wahre Nächstenliebe geht für sie aus der Gottesliebe hervor und kann ohne Letztere gar nicht sein. So schreibt sie in der inneren Burg. Ich glaube, dass wir nie so weit kommen werden, die Nächstenliebe in Vollkommenheit zu haben, wenn sie nicht nach und nach aus der Wurzel der Gottesliebe erwächst. Liebe ist für Teresa keine bloße Gefühlssache, nein, wahre Liebe zeigt sich, wie wir vorhin schon hörten, in der Entschlossenheit, das zu tun, was Gott gefällt. An einer Stelle spricht sie mit Nachdruck von der großen und ganz entschlossenen Entschlossenheit. Schöne Worte und Beteuerungen genügen Teresa nicht. Nein, es müssen Taten her, die die Liebe unter Beweis stellen. So schreibt sie. Diese Liebe darf nicht das Produkt unserer Einbildung, sondern muss durch Werke erprobt sein. Denkt aber nicht, dass der Herr unserer Werke bedarf, wohl aber der Entschlossenheit unseres Willens. Unsere Werke sind keine Vorbedingung für die Gnaden, die Gott uns schenken will, so als könnten wir uns Gottes Gaben verdienen. Nein, sie sind aber der Beweis unserer Entschlossenheit, Gott und unsere Nächsten zu lieben, Gottes Willen zu tun. Das wird uns sicher nicht von heute auf morgen gelingen. Teresa war selber viele Jahre hindurch hin und her gerissen zwischen dem, was ihr selber Vergnügen bereitete, und dem, was Gott wollte. Bis zu dem Tag, an dem sie das erlebte, was man ihre zweite Bekehrung nennen könnte. Teresa weiß also aus eigener Erfahrung, dass wir Geduld mit uns selber haben müssen. Denn auch Gott hat große Geduld mit uns, weil er uns kennt. Teresa schreibt: Seine Majestät versteht sehr wohl, viele Tage und sogar viele Jahre zu warten. Angesichts unserer Schwachheit sollen wir Geduld haben und es als Liebe zu Gott ertragen. Gott selber ist es, der uns die nötige Geduld gibt. Teresa, die ständig krank war und Schmerzen zu ertragen hatte, sagt dazu weiter: Gott gibt nicht mehr auf, als man ertragen kann. Zuvor aber schenkt seine Majestät die Geduld. Teresa zeigt sich als erfahrene Begleiterin, wenn sie uns ans Herz legt, das zu tun, was in unserer Macht steht. Sie sagt uns: Wenn wir tun, was wir können, wird seine Majestät dazu tun, dass wir jeden Tag mehr und mehr vermögen. Sofern wir nicht gleich müde werden, sondern für die kurze Dauer und dieses Lebens innerlich und äußerlich dem Herrn das Opfer anbieten, das wir fertig bringen. Seine Majestät wird es mit dem verbinden, was er am Kreuz für uns dem Vater darbrachte, damit es den Wert erhält, den unser Wollen verdient hätte. Seien die Werke auch klein. Nicht jeder von uns kann in der Tat äußerlich große Werke vollbringen, denn nicht jeder ist dazu berufen und in der Lage. Wenn Teresa Menschen sieht, die nicht so vorankommen, wie sie das gerne möchten und über sich selbst enttäuscht sind, dann kann sie aus ihrer eigenen Erfahrung dazu sagen: Sie sollen sich doch nicht abplagen, sondern auf den Herrn hoffen. Denn das, was sie jetzt nur dem Wunsch nach haben, das wird seine Majestät schon so richten, dass sie so weit kommen, es auch im Werk zu haben. durch inneres Beten und das Vollbringen dessen, was ihrerseits in ihnen steckt. Denn diese unsere schwache Natur hat es sehr nötig, viel Vertrauen zu haben, sich nicht entmutigen zu lassen und zu bedenken, dass wir am Ende schon den Sieg davon tragen, wenn wir uns nur abmühen. Teresa nennt hier, neben dem entschlossenen Vollbringen dessen, was in unserer Macht steht, auch das innere Beten, von dem vorhin schon die Rede war. Wenn auch die Wege, auf denen wir zu Gott gelangen, so unterschiedlich und zahlreich sind, wie es Menschen gibt, so gilt doch allgemein, und Teresa beschwört uns geradezu in ihrer Autobiografie, dass jemand, der mit dem inneren Beten begonnen hat, es ja nicht mehr aufgeben soll, mag er noch so viel Schlechtes tun, denn es ist das Heilmittel, durch das er sich wieder bessern kann. Und sie fährt etwas weiter fort. Ich möchte sagen, dass keiner von denen, die mit dem inneren Beten begonnen haben, verzagen soll. Der Herr führt jeden so, wie er sieht, dass er es braucht, schreibt Teresa. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen, dass Sie mit Teresa darauf vertrauen und mit ihr sprechen können. Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken. Alles geht vorüber. Gott allein bleibt derselbe. Alles erreicht der Geduldige. Und wer Gott hat, der hat alles. Gott allein genügt.